Herzlich willkommen zurück zu Inspirieren anders. Hier ist wieder Luca und heute nicht aus meinem Wohnzimmer wie sonst mit der Politikfolge zur Bundestagswahl, sondern hier, Tina, wie heißt es nochmal?
Das ist das Grüne Haus.
Das Grüne Haus ja, genau. In Erlangen. Und ihr habt sie schon gehört, die Tina Prietz heute zu Gast, ihres Zeichens Stadträtin in Erlangen und direkte Kandidatin für die Bundestagswahl.
Hi, genau. Tina. Ja, hi, freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, ich danke für die Einladung, sag ich. Ich war noch nie hier. Ach so, ja. Cooles Haus, das ihr habt. Ich bin schon oft dran vorbeigefahren, noch nie drin gewesen, noch nie wirklich angeschaut, weil es ein bisschen versteckt liegt, aber coole Sache. Und das ist alles voll mit Merch für die Bundestagswahl, weil du lässt dich aufstellen oder du hast dich aufstellen lassen, ist viel zu tun gerade, oder?
Auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon seit Monaten in der Vorbereitung. Also es geht ja schon immer los, dass man so sich überlegt, ah, wer tritt denn bayernweit auf der Liste an? Und da so ein bisschen in Vorbereitung zu gehen, Connections zu schließen, sich in Themen reinzufuchsen. Und dann natürlich vor Ort, wer wird da aufgestellt? Auch das war heiß umkämpft. Da hatten wir 5 KandidatInnen, wo ich mich dann letztendlich durchgesetzt habe. Und von daher ist es eigentlich schon seit Oktober gefühlt. Genau, und jetzt aber seit so Juli haben wir so richtig angefangen mit den ersten Aktionen. Jawohl. Sind seit 4 Wochen, glaube ich, schon immer mit Infoständen in der Fußgängerzone. Und ich bin auch im Landkreis schon ein bisschen unterwegs gewesen. Jawohl. Es gab schon ein paar Podiumsdiskussionen. Und auch der Haustürwahlkampf ist jetzt endlich jetzt gestartet. Genau, ja. Jetzt geht es dann richtig los. Das Material ist alles beisammen jetzt und genau.
Es geht ans Eingemachte. Tina, lass uns über euer Wahlprogramm sprechen. Sehr gerne. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, ein bisschen durchgeforstet. Das heißt ja, alles ist drin, bereit, weil ihr es seid. Mhm. Für was genau sind wir bereit?
Bereit für eine neue Zeit, in der man sich den Herausforderungen mutig stellt, statt immer nur so den Status quo zu verwalten. Und da haben wir einfach als Grüne insgesamt in den letzten Jahren erlebt, dass wirklich viele in der Gesellschaft bereit sind, sich schon auf den Weg machen, etliche Unternehmen. Ich war jetzt erst im Gespräch mit Martin Bauer, die sich eine ganz neue Nachhaltigkeitsstrategie geben, bis 2030 klimaneutral werden wollen. Und von diesen Unternehmen gibt es sehr, sehr viele. Und das Gleiche erlebe ich auch im Privaten. Also ich leite ein Klimaschutzprojekt hier in Erlangen vor Ort. Da geht es um Klimaschutz im Alltag und bin da mit vielen Menschen im Austausch, die eben auch ja eigentlich so warten auf dieses Signal von der Politik, dass es jetzt endlich losgeht. Okay. Und ja, jeder und jede auf ihre Weise Klimaschutz noch besser umsetzen kann.
Also die Unternehmen und die Leute stehen quasi in den Startlöchern.
Eigentlich schon.
Warten nur drauf.
Genau, und jetzt geht es darum, dass die Politik die Rahmenbedingungen so setzt, dass die sich mit Rücksicht auf Natur, Umwelt, aber auch Menschenrechte verhalten, dann eben auch einen Vorteil davon haben. Mhm.
Ganz großes Thema, klar, für die Grünen ist Klimaneutralität, gell?
Genau.
Bis wann, weil ich habe um ehrlich zu sein, ich habe es im Wahlprogramm, vielleicht habe ich es übersehen, aber bis wann steht, wollt ihr Klimaneutralität für Deutschland erreichen? Ich habe es nicht.
Es steht an einer Stelle drin, dass wir bis in 20 Jahren klimaneutral werden wollen.
Okay.
Also wir legen uns nicht jetzt so knallhart auf ein Datum fest, 26. September 2031. Weil so wird es auch einfach nicht funktionieren. Es ist ein Prozess und das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt wirklich anfangen zu handeln und die Emissionen schnell reduzieren. Also wir gehen nach dem Budgetansatz, das heißt, es gibt eben für die ganze Welt und dann runtergebrochen auf die einzelnen Länder, auch je nach Bevölkerung, ein CO2-Budget, was man noch ausstoßen darf, damit das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Und wie schnell wir jetzt die Emissionen reduzieren, das kann ja dann unterschiedliche Szenarien annehmen. Also wir könnten linear reduzieren und dann müssten wir wahrscheinlich schon 2030 klimaneutral sein, 2027. Man könnte aber auch ja erstmal stärker reduzieren und die Bereiche, in denen es sehr schwierig ist, klimaneutral zu werden, zum Beispiel auch in der Landwirtschaft, da sind wir drauf angewiesen, die können dann noch ein bisschen länger bei sehr niedrigen Emissionen laufen. Das heißt, wir legen uns nicht auf eine lineare Reduktion fest und somit geht es darum, immer wieder jedes Jahr neu zu evaluieren, auf welchem Stand stehen wir, aber vor allem jetzt loszulegen.
Definitiv. Ich denke, das ist auf jeden Fall an der Zeit, vor allem was wir jetzt mit den Unwettern und so gesehen haben, dass kann man jetzt auf Klimawandel schieben oder nicht, kann jeder sehen, wer mag, aber das glaube ich, gutes Zeichen, jetzt mal loszulegen mit Klimaschutz.
Es ist halt furchtbar, dass es solche Ereignisse wirklich braucht, dass das Thema endlich wieder auf Nummer 1 diskutiert wird, wir endlich wieder anhand von Themen diskutieren. Also eigentlich wird ja seit Jahrzehnten schon genau vor solchen Szenarien gewarnt. Und klar, genau, jetzt ein einzelnes Ereignis muss nicht von der Klimakrise abhängen, aber die Häufigkeit und die Intensivität dieser Ereignisse, da gibt es einfach einen klaren Zusammenhang.
Ja. Ein anderer Punkt, den ich in eurem Wahlprogramm gefunden habe, war, ihr würdet gerne bis 2030 auch 50 Milliarden öffentliche Investitionen stecken. Mhm. Erstmal okay, damit habe ich kein Problem.
Sehr gut.
Okay, da war allerdings ein Wort, das nicht erklärt war, das hieß Gender Budgeting. Mhm. Was genau ist Gender Budgeting?
Also ich verstehe darunter, dass man sich auch anguckt, wie sind denn Investitionen verteilt über die Bevölkerung. Mhm. Wir wollen ja absolute Gleichstellung aller Geschlechter und Frauen sind halt häufig noch benachteiligt. Nicht nur Frauen, sondern auch Transsexuelle zum Beispiel, also verschiedene Geschlechter. Und hier auch rein zu investieren, das ist tatsächlich was, was man auch sehen kann in der Stadtpolitik, dass viele Infrastrukturprojekte generell, so wie planen wir unsere Stadt, ein bisschen eher männlich gedacht sind. Also es sind häufig Männer in den Rollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich wäre Mutter, ja, und würde natürlich mit dem Fahrrad fahren, hätte einen Anhänger mit meinen Kindern hinten dran, so, und will eine Kreuzung passieren. Die Kreuzungsinseln, die sind so klein, da passt der Anhänger gar nicht mit drauf. Also das ist irgendwie so, die Lebensrealität ist da oft nicht mitgedacht. Und das heißt natürlich, wenn wir investieren, wenn wir klimaneutrale Infrastruktur aufbauen wollen, dann muss das auch so geschehen, dass alle berücksichtigt sind. Und die 50 Milliarden, genau, da sagen wir wollen pro Jahr eben 10 Jahre, pro Jahr 5 Milliarden investieren, weil wir der Meinung sind, wir können jetzt nicht einfach warten, dass von selbst Dinge passieren. Wir müssen ranklotzen und gerade nach Corona, also nach auch finanziellen Krisen, ist es eigentlich eine Regel, dass der Staat mit Investitionen auch die Wirtschaft wieder anschiebt. Also dadurch werden ja Aufträge vergeben, zum Beispiel im Handwerk oder so. Und dadurch fließt ganz, ganz viel Geld ja dann auch wieder zurück in die Staatskassen. Das ganze Modell wurde ja auch schon mal durchgerechnet mit unserer Investition und hat eigentlich dazu das Ganze bestätigt, dass wir dadurch ein Wachstum bekommen, was diese Kredite, die wir aufnehmen müssen, eigentlich wieder gegenfinanziert. Und deswegen, das ist ja auch einer der Hauptgründe, also beziehungsweise einer der Hauptunterschiede zwischen den Parteien, dass wir konkret sagen, wie viel Geld wollen wir investieren, um klimaneutral zu werden.
Genau, das war auch eine Frage mit, woher soll das ganze Geld stammen, die ganzen Einnahmen dafür kommen, weil wie in den meisten Wahlprogrammen steht viel mit, wir wollen das fördern, wir wollen hier so und so viele Milliarden investieren, auch Bildung und Co. und Schüler und Umweltschutz und öffentliche Investitionen. Mhm. Aber gut, das heißt, euer Plan ist, die Einnahmen zu generieren aus den Mehreinnahmen, die die Wirtschaft dann wieder generiert, die dann zurückfließen.
Nicht ganz. Also es gibt verschiedene Säulen. Einmal haben wir natürlich die Steuerpolitik. Weil du Bildung angesprochen hast, wir wollen eine Vermögenssteuer wieder einführen, die nur sehr wenige Leute betrifft, die wirklich absolute Top-Vermögen haben. Also das fängt erst ab 2 Millionen Vermögen pro Kopf an und hat dann nur 1%. Aber das führt halt trotzdem dazu, dass man massiv in Bildung investieren kann, weil die Vermögenssteuer eine Ländersteuer ist. Das heißt, das Geld wandert direkt in die Bundesländer, die ja für die Bildungsinvestitionen hauptsächlich zuständig sind. Der Bund kann da ja gar nicht eigenständig rein investieren. Und gerade weil wir eben jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, was wir da alles nachzuholen haben, glauben wir, dass das ein ganz wichtiger Weg ist. Also das wäre mal so Investitionen in Bildung. Auf der anderen Seite wollen wir die Steuerpolitik auch nutzen für mehr soziale Gerechtigkeit. Ist ein Wahnsinnsthema. Corona hat die Ungleichheit verschärft. Wahlprogramme von Union und FDP sehen vor, die Ungleichheit noch weiter zu verschärfen, weil sie Steuererleichterungen für alle wollen, die aber sich in den hohen Einkommen besonders stark auswirken. Das heißt, die profitieren noch mehr. Wir sagen, nach so einer Krise müssen starke Schultern auch mehr tragen. Das heißt, wir wollen den Spitzensteuersatz minimal anheben und dafür den Grundsteuersatz auch anheben. Das heißt, dass niedrige Einkommen entlastet werden. Das ist dann praktisch eine Art, im gewissen Sinne schon eine Art Umverteilung, die wir auch brauchen, damit die Schere nicht weiter auseinandergeht. Gleichzeitig wollen wir natürlich gegen Steuerflucht und Steuervermeidung kämpfen. Da kann man auch nochmal einige Milliarden reinholen in die Steuerkassen. Und dann sagen wir aber eben, wenn wir jetzt diese große Herausforderung der sozial-ökologischen Transformation haben, gleichzeitig aus der Corona-Krise rauskommen müssen, dann muss der Staat investieren. Und das schaffen wir nur, wenn wir auch neue Kredite aufnehmen. Und das bedeutet, dass wir die Schuldenbremse nicht abschaffen wollen, weil die hat ihre Berechtigung, aber erweitern um eine Investitionsklausel. Das heißt, neue Kredite sind nur dann möglich, wenn wir damit wirklich investieren in was Neues, was uns voranbringt.
Okay. Zu Forschung ist ja ein Riesenthema auch mit Klimaneutralität und Co. Das muss auch gefördert werden und subventioniert werden vielleicht oder unterstützt werden zumindest. Forschung, ich hab mal gezählt, ihr habt über 80 Mal Forschung und Spitzenforschung im Wahlprogramm stehen, in der langen Version. Und wenn es dann darum geht, wie weit soll die Forschung gefördert werden, ist es euer Ziel, das ist gleich bei den meisten Parteien, 3,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt oder die aktuelle Prozentzahl liegt bei 3,0 irgendwas. Mhm. Also wäre das nur eine Erhöhung von nicht mal 0,5% vom BIP auf, was dann auf Forschung entfallen würde. Ich bin Kaufmann, wenn es weniger als 5 ist, dann runde ich es ab. Das heißt, es ist quasi 0.
Ja, okay.
Ist das dann ein bisschen zu wenig?
Also ich meine, wenn man sich mal überlegt, in welchen Dimensionen ein Bundeshaushalt abläuft, dann sind da auch schon 0,1% viel. Aber klar, also natürlich braucht Forschung Unterstützung, auch längerfristige Unterstützung. Das eine ist natürlich, was fließt an Bundesgeldern direkt rein, aber es geht ja auch darum, was fließt an Landesgeldern rein. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, in Bildung investiert vor allem die Landesebene und das gilt auch für Universitäten, die sind auch zusätzlich vom Land finanziert. Und das eine ist, Gelder wirklich für neue Forschungsaufträge bereitzustellen. Das andere ist die Infrastruktur. Wie steht überhaupt die Uni da? Also bei der FAU kennen wir es, dass wir einen riesen Sanierungsstau haben, der immer weiter vor sich hergeschoben wird. Eigentlich wurde da eben Geld vom Freistaat zugesagt, das ja langsam bis gar nicht fließt bisher. Und auch in Gesprächen mit dem Kanzler, die sind eigentlich bereit, vielmehr auch in erneuerbare Energien und energetische Sanierung zu investieren, aber haben halt einfach nicht das Geld dafür. Also das ist ja auch nochmal ein Riesenbereich. Aber die Forschung voranzubringen ist eben, ja klar, finanziell. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass man in der Forschung Freiheit hat. Da stehen wir in Bayern kurz vor einem neuen Hochschulgesetz, was die Freiheit einschränken will, weil es muss sich alles finanziell wirtschaftlich rechnen. Auf der anderen Seite brauchen wir dafür natürlich internationale Zusammenarbeit. Also das ist auch was wir vorantreiben wollen, da den Austausch, mehr Austauschprojekte, sowohl in der Uni, aber auch was Ausbildung angeht. Und dann auch internationale Forschung gemeinschaftlich zusammen voranzutreiben, indem man ForscherInnen auch schützt. Also nicht in jedem Land ist es so entspannt, wie in Deutschland zu forschen. Viele werden da verfolgt. Also da müssen wir viel tun. Und dann auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Also viele Forschungsprojekte laufen ja in Kooperation mit Unternehmen. Und da sind also viele AkteurInnen gefragt, gleichzeitig rein zu investieren auch. Also auch Firmen investieren da ja ein. Das heißt, wir geben den Firmen eine klare Richtung vor durch Rahmenbedingungen, indem wir verlangen, dass wir uns auf dem Pfad der Klimaneutralität begeben, gewisse Vorgaben machen. Firmen bekommen gleichzeitig dann ja eine Sicherheit, dass sich diese Investitionen auch lohnen, weil sie wissen, okay, der CO2-Preis steigt so und so an. Das heißt, es wird wirtschaftlich, wenn ich weniger Emissionen habe. Also die Firmen haben ein Rieseninteresse daran, wir schießen vom Bund zu und vom Land fließen auch nochmal Gelder
rein. Okay, also da geht was.
Ja, da geht auf jeden Fall was. Und was mir ein großes Anliegen ist, ist auch, dass wir die Forschung, die Wissenschaft stärker mit der Gesellschaft zusammenbringen. Also weil das erlebe ich immer wieder. Ich hatte jetzt neulich eben von meinem Projekt aus auch eine Exkursion von der Uni da, dass man halt sehr stark ja, kennt man im Privaten, in seiner Bubble lebt, ja, aber das ist auch bei der Forschung so. Die ist halt in ihrer Forschungsblase und dann aber irgendwie die Erkenntnisse so zu vermitteln, dass die Gesellschaft auch was damit anfangen kann, beziehungsweise auch die Meinung der Leute aus ihrem Alltag wieder in die Forschung einzubeziehen. Das finde ich wahnsinnig spannend und da schlagen wir eben vor, verschiedene Reallabore, gerade in Gebieten, wo sich sehr viel verändert, also zum Beispiel in der Lausitz oder so, wo eben jetzt der Kohleabbau enden muss, dort mit der Bevölkerung gemeinsam sich zu überlegen, wie können wir in Zukunft hier erfolgreich leben.
Okay.
Und auch natürlich mit der Politik rückgekoppelt.
Okay. Was ist eure Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen? Das war sehr neutral formuliert.
Genau, also wir stehen dem Ganzen offen gegenüber, finden es einen spannenden Ansatz, also ich persönlich auch. Es ist ja eine Riesenherausforderung, vor der wir stehen, dass erstens die soziale Schere nicht weiter sich immer öffnet, also dass die soziale Ungleichheit nicht immer größer wird. Wenn wir die bekämpfen, darf es aber auch nicht sein, dass dann alle irgendwie auf einem niedrigen Niveau sich einpendeln, sondern wir wollen ja den Wohlstand erhalten bzw. klimaneutral umbauen und mehren. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die in der Vergangenheit ausprobiert wurden. Wir haben jetzt seit Jahren eine mehr oder weniger soziale Marktwirtschaft. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist eben eine Möglichkeit, ja, wie man Leute schützen kann vor Armut, absichern kann und ihnen gleichzeitig mehr Freiheit geben kann, auch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und das zu tun, was sie gerne tun würden, was sie gut können, mehr die Leidenschaft dahinter zu entdecken. Wir sagen aber, wir führen es noch nicht sofort ein, es ist einfach noch nicht so gut erforscht. Wir hatten es gerade über Forschung, wir wollen die Forschung am bedingungslosen Grundeinkommen weiter fördern, um da wichtige Erkenntnisse zu ziehen, was dieses Modell eben bringen kann. Und ich persönlich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, dass man irgendwie mal Wechselmodelle hat, also dass man irgendwie ein paar Jahre das mal ausprobiert. Das wird jetzt in einigen Regionen ja ausprobiert, ja. Beziehungsweise es gibt so Forschungsverfahren, wo halt einzelne Leute ausgewählt werden, die dann begleitet werden während der Zeit. Also finde ich wahnsinnig spannend. Ich wäre da offen dafür, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Erkenntnisse.
Ja. Okay. Tina, es ist Ende September, die Stimmen sind ausgezählt und die Grünen sind in einer Regierungskoalition, mit wem auch immer. Mhm. Was sind so die ein, zwei Punkte, auf die sich die Wählerinnen verlassen können, dass auf jeden Fall durchgesetzt werden von euch aus dem Wahlprogramm?
Also worauf man sich verlassen kann, ist, dass wir einfach alles dafür geben werden, um den Klimaschutz bzw. Klimagerechtigkeit so weit nach vorne zu bringen, wie es nur geht. Also du hast gesagt, klar, wir sind in Koalitionen, das heißt, wir werden nicht alles durchsetzen können. Je stärker wir sind, umso mehr. Aber es zählt jetzt einfach, es zählt der Artenschutz, es zählt der Klimaschutz, es zählt auch die soziale Gerechtigkeit, es zählen unsere Menschenrechte in Europa. Und da würde ich jetzt eigentlich ungern einzelne Punkte gegeneinander abwägen, weil man kann auch, finde ich, schwer sagen, die energetische Sanierung ist wichtiger als Menschenleben im Mittelmeer zu retten. Also ja. Ich stelle mir auch immer wieder die Frage, mit unterschiedlichen Koalitionsmöglichkeiten könnte man vielleicht da mehr erreichen, beim anderen da mehr. Es wird darum gehen, knallhart zu verhandeln, so stark wie es geht zu sein. Und natürlich werden wir Klimagerechtigkeit an die erste Stelle setzen. Und für mich heißt es, der Kern, die Grundlage davon ist erstmal der Ausbau der erneuerbaren Energien.
Okay.
Ohne den werden wir nichts hinbekommen, weil auch wenn wir den Verkehr umstellen wollen, brauchen wir mehr Strom. Wenn wir die Wärme umstellen wollen, brauchen wir mehr Strom. Wenn wir die Industrie klimaneutral machen wollen, brauchen wir mehr Strom. Und wir sind ja jetzt noch nicht mal annähernd bei 100%.
Tina, deine 60 Sekunden überzeugt die Wählerinnen von den Grünen.
Ja, wir haben gigantische Herausforderungen vor uns. Die Themen sind wirklich groß und es wird auch Zeit, dass wir uns im Wahlkampf mit diesen Themen beschäftigen. Das ist das Thema Klimaschutz. Die Klimakrise ist da. Wir haben sie jetzt nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch weltweit, jetzt gerade mit Waldbränden. In Madagaskar wütet eine gewaltige Hungersnot. Wir spüren sie. Und unsere grüne Aufgabe ist es, die Klimakrise so zu begrenzen, dass wir als Menschen trotzdem noch gut auf diesem Planeten leben können. Also uns daran anzupassen und dass es einfach nicht weiter fortschreitet. Das gilt auch fürs Artensterben. Und diese Herausforderung ist so groß, dass wir sie nicht alleine schaffen. Wir brauchen natürlich Wählerinnen und Wähler dafür, aber wir wollen das Ganze auch mit der Gesellschaft zusammen machen und dafür treten wir an.
Sehr schön. Tina, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte für die Einladung. Die 20 Minuten sind wie im Flug
vergangen. Ich habe auch gedacht, was? Wir sind schon durch, verrückt.
Jetzt weißt du, wie es mir immer geht, wenn ich einen 45-Minuten-Podcast aufgebe, dann ist es nicht genauso.
Kann also, ich mir Leute, vorstellen.
Leute, ihr habt es gehört. Wenn euch die Tina überzeugt hat, dann wählt die Grünen. Ganz, ganz wichtig, aber auf jeden Fall, dass ihr überhaupt wählen geht.
Auf jeden Fall.
Ende September setzt euer Kreuzchen oder holt euch die Briefwahlunterlagen, die kommen demnächst auch. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank, Tina, dass ich da sein durfte.
Danke dir, Luca, dass du das machst, dir die Zeit nimmst und diese wichtige Aufgabe
annimmst. Finde ich auch sehr wichtig. Ja. Und Leute, bleibt sauber, seid lieb zueinander und geht wählen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschö.
Ciao.